Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Schönen guten Abend und schöne Frisur. Ja, ja. Warum soll es Lothar Wieler, dem Chef vom RKI, vom Robert-Koch-Institut, eigentlich anders gehen als uns?
Die Haare werden länger, weil ich nicht mehr zum Friseur kann. Ne? Das ist das Problem.
Und täglich grüßt die Pressekonferenz vom RKI. Wieler hat heute gesagt, dass die Zahl der Infektionen bei uns weiter steigt. Aber insgesamt breitet sich eben das Virus nicht mehr so schnell aus. Und das ist gut. Wir geben euch den Überblick mit aktuellen Infos zum neuen Coronavirus bei uns im frischen Podcast vom Update. Heute ist Freitag, der 3. April. Der selbsternannte Islamische Staat, der scheint übrigens diese Krisensituation auszunutzen für sich. Die Politik weltweit ist ja gerade mit einem anderen Problem beschäftigt, Corona eben. Und Länder, darunter auch Deutschland, ziehen ihre Truppen ab aus Regionen, in denen man eigentlich gegen den IS kämpft.
Die kurzfristige Tendenz ist ganz einfach, dass die Truppenstellernationen ihre Soldaten vor der Seuche schützen wollen. Und besonders diejenigen, die ausbilden, die trainieren, die kommen ja tatsächlich in Kontakt mit vielen Soldaten. Im Irak ist Corona ein großes Problem.
Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik ist Nahostexperte und ordnet uns das, was Corona für den IS bedeutet, in dieser halben Stunde ein. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist einiges passiert zum Thema Corona-Pandemie heute. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zum Beispiel zurück aus der Quarantäne. Sie darf jetzt wieder ins Kanzleramt gehen. Und es gibt viele neue Einschätzungen, wie es gerade um die Situation in Deutschland steht und wie es weitergehen könnte. Klaus Jansen aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Du bist aus dem Homeoffice zugeschaltet. Du kannst es also nicht so machen wie die Kanzlerin. Weißt du denn eigentlich, wie lange du noch von zu Hause aus sendest?
Nee, das steht noch nicht fest. Also für Entwarnung ist das noch viel zu früh. Firmen, Betriebe, die sollten auf jeden Fall am Homeoffice-Modell festhalten, wo immer das möglich ist. Aber es gibt jetzt durchaus auch ein paar positive Einschätzungen zur Corona-Epidemie in Deutschland.
Positiv ist gut, darüber sollte man ja eh viel öfter sprechen. Also welche positiven Entwicklungen gibt es denn bei uns?
Ja, das Robert-Koch-Institut, das hofft zumindest, dass die Epidemie in den kommenden Tagen nachlässt. RKI-Chef Lothar Wieler, der sagt, dass es jetzt gelungen ist, die Reproduktionsrate bei den Infektionen auf 1 zu drücken. Also ein Infizierter steckt im Schnitt nur noch einen weiteren an. Mhm. Die Zahl, die lag mal bei 5 bis 7, also deutlich höher. Und Wieler hofft, dass es in den nächsten Tagen weniger als eine Ansteckung pro Infizierten geben wird.
Und ich glaube, das Ziel ist sogar, dass man es irgendwann schafft, das noch unter 1 zu drücken. Das wäre dann so der Idealzustand.
Weniger als eine Ansteckung.
Genau. Was ist denn mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn? Sieht er das ähnlich?
Ja, also er hat heute gesagt, es gibt einen ersten Trend, dass die Steigerungen der Neuinfektionen abflachen. Grund für eine Entwarnung ist das aber nicht, betonen Spahn und auch das Robert-Koch-Institut. Also das zeige nur, dass die Maßnahmen, die beschlossen worden sind, also zum Beispiel Kontaktsperren und so weiter, richtig waren und erstmal weitergehen müssten.
Wie sehen denn die aktuellen Zahlen aus für Deutschland?
Also der Johns Hopkins Universität zufolge gibt es in Deutschland rund 85.000 bestätigte Infektionen und etwa 1.100 Menschen sind demnach durch das neue Coronavirus gestorben. Das Robert-Koch-Institut, das glaubt aber auch, dass vermutlich mehr Menschen in Deutschland durch Corona gestorben sind. Also es wird nicht jeder Tote getestet auf Corona und die offizielle Sterberate, die steigt also weiter an. 1,2% der nachweislich Erkrankten, die sterben hier an dem Virus, heißt es. Diese Zahlen der Todesfälle gehen also weiter nach oben im Vergleich zu den USA zum Beispiel, aber nicht so schnell. Also in den USA sind an einem Tag mehr Menschen nachweislich durch Covid-19 gestorben als in Deutschland insgesamt in diesem Jahr. In den USA, da waren das innerhalb von 24 Stunden etwa 1.170 Todesopfer. Da gibt es auch die meisten registrierten Corona-Infektionen weltweit.
Wie soll es denn jetzt weitergehen bei uns? Also wird es noch mehr Beschränkungen geben? Was ist zum Beispiel mit diesen Exit-Strategien für die Corona-Beschränkungen?
Also es wird auf jeden Fall weitere Veränderungen geben. Das Robert-Koch-Institut sagt, dass der öffentliche Nahverkehr seine Taktung wieder erhöhen soll und auch mehr Waggons einsetzen soll, damit die Fahrgäste sich halt weiter auseinandersetzen können. Ob das jetzt so kommt, das ist noch unklar. Es gibt auch neue Pläne der Bundesregierung. Innenminister Horst Seehofer, der überlegt offenbar, an den Grenzen genauer zu kontrollieren. Also zum Beispiel müssten dann alle, die mit dem Flugzeug kommen, für 2 Wochen in Quarantäne. Über solche möglichen Regelungen soll Anfang der Woche gesprochen werden. angesprochen werden. Und die Bundesregierung, die plant wohl auch, den Mittelstand stärker zu unterstützen mit einem weiteren riesigen Programm, zum Beispiel mit staatlichen Kreditabsicherungen, um eine Pleitewelle im Mittelstand zu verhindern. Darüber berichten Medien heute. Fest steht schon, dass Bonuszahlungen vom Arbeitgeber in der Corona-Pandemie steuerfrei sind. Da gab es bisher so Diskussionen drüber. Und bis zur Höhe von einmalig 1.500 Euro sollen die aber steuerfrei sein, hat Finanzminister Olaf Scholz zugesagt.
Was ist mit diesen Exit-Strategien? Wie sollen wir aus diesem ganzen, ich sage jetzt einfach mal, Schlamassel wieder rauskommen?
Ja, da gibt es jetzt zumindest ein Positionspapier von einer Gruppe renommierter Wissenschaftler aus allen möglichen Bereichen. Die sagen, dass die aktuellen Beschränkungen sinnvoll sind, aber halt keine langfristige Lösung. Was kommen soll, meinen Sie, ist eine flexible, nach Risiken gestaffelte Strategie. Also erstmal da die Beschränkungen lockern, wo nur wenige sich angesteckt haben in den Regionen und da, wo die Krankenhäuser auch nicht überlastet sind. Und außerdem sollen Bereiche wieder geöffnet werden, wo die Ansteckungsgefahr geringer ist und wo es weniger gefährdete Menschen gibt. Also zum Beispiel Hochschulen, Schulen, so Fabriken, die gerade zu haben, in denen viele Roboter stehen. Diese Bereiche, die könnten als erstes wieder öffnen, so der Vorschlag. Aber ob die Bundesregierung dem folgt, ist unklar. Und wann das passieren soll, das ist auch noch völlig offen.
Die neuesten Entwicklungen in der Corona-Krise. Klaus Jansen hatte die Infos für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eine Freundin von mir hat es kürzlich geschrieben, entweder ich fange an zu joggen oder ich nehme 10 Kilo zu. Uff, ja, beides kann passieren. Corona, ihr arbeitet zu Hause und dann, nerviges Videomeeting, ne? Ihr kommt nicht voran, ihr habt irgendwie keine Idee. Was macht man? Ja, einmal aufstehen, Kühlschrank auf und da seht ihr dieses wunderschöne Buffet aus, einem Stückchen Käse, Stückchen Wurst und dann noch oben drauf Schokolade. Snacken im Homeoffice ist natürlich wahnsinnig praktisch, leider nicht automatisch optimal für uns. Und wie wir da am besten durchkommen in den nächsten Wochen, unsere Update-Reporterin Christina Hövelhans hat sich schlau gemacht heute für uns. Christina, jetzt erstmal eine schöne Frage an dich. Heute gesnackt, ja oder nein?
Heute tatsächlich überhaupt gar nicht, aber gestern habe ich so eine Mini-Rolle, Prinzenrolle gesnackt, so 5 Mini-Kekse.
Ja, das ist schön. Das heißt, der Kühlschrank bei dir auch weit weg oder kommst du einmal rumdrehen und bist du dran?
Ja, so einmal rumdrehen und ich bin dran so ungefähr. Also so 7 Meter, ich bin das heute mal abgelaufen. Ich laufe da auch mehrfach am Tag hin, manchmal auch nur, um die Tür auf und zu machen. Aber ich finde, vor allem mache ich mir generell ganz schön viel Gedanken übers Essen im Moment. Also müsste man mal nicht langsam mal wieder und was koche ich eigentlich später? So, das sind so die Gedanken.
Ja, weil man hat ja irgendwie keine Kantine oder Mensa oder so um die Ecke, ne? Man muss sich den ganzen Tag selbst versorgen. Und dann nimmt das Denken vielleicht dann auch manchmal so ein bisschen Überhand. Also man denkt eigentlich an nichts anderes mehr.
Ja, genau. Und das ist ja auch so eine willkommene Abwechslung, wenn man alleine am Schreibtisch hockt. Und dann gerät man ja vielleicht auch dann ins Dauersnacken, wenn es ganz blöd läuft. Die Ernährungsberaterin Anja Roth, die hat mir gesagt, das ist Stressabbau, Futter für die Nerven. Und außerdem kann man sich mit Essen gut ablenken, wenn vielleicht gerade mal eine nervige Aufgabe im Job ansteht. Gut ist das aber nicht.
Wenn man natürlich den ganzen Tag am Snacken ist oder immer Kleinigkeiten isst, ist natürlich auch immer der Blutzuckerspiegel relativ weit oben. Und das bringt also keine Erholung mal in unseren Stoffwechsel rein.
Ja, also Roths Tipp ist, Struktur in den Speiseplan bringen.
Ah, okay. Also wir brauchen eine Struktur und wir brauchen einen Plan. Wie soll das denn am besten aussehen?
Wir müssen regelmäßig essen. Ernährungsberaterin Roth, die meint, wer keine richtigen Mahlzeiten zu sich nimmt, der hat natürlich auch dauernd einen knurrenden Magen und isst immer wieder mal. Kam mir bekannt vor. Ich neige im Homeoffice dazu, nicht so richtig zu frühstücken, obwohl ich das sonst immer tue. Aber im Moment ist es ja so, ich könnte ja immer schnell zum Kühlschrank, wenn ich doch noch Hunger bekomme, und dann setze ich mich halt erstmal an den Schreibtisch. Ist aber keine gute Idee, sagt Roth. Wir brauchen 3 große Mahlzeiten über den Tag verteilt und dann gehen sogar auch 2 Snacks dazwischen, das findet zumindest Roth, aber im Optimalfall dann so.
Dann halt auch wirklich sagen, okay, das snacke ich jetzt aber nicht so nebenbei, sondern stehe einfach mal auf, laufe 3-mal um meinen Stuhl rum und dann esse ich das erst. Also es ist wirklich halt auch mitzukriegen, dass man es isst, eben nicht so dieses nebenbei.
Ja, und was auch geht, sich den Snack einfach schön anrichten. Also den Apfel in Stücke schneiden und auf den Teller legen zum Beispiel. Und generell natürlich auch mal Obst als Snack und nicht nur Schokolade.
Ich hatte heute beides, Snack und Schokolade, aber ich bin ja auch nicht im Homeoffice, sondern hier bei Deutschlandfunk Nova im
ja,
Studio.
Ja, gute Ausrede.
Also Snacks gehen, am besten halt die richtigen. Da können wir beruhigt sein. Die großen Mahlzeiten, da sollten wir ja wahrscheinlich auch nicht irgendwas in uns reinstecken, ne?
Nee, also zum Frühstück rät Anja Roh zu belegtem Brot mit Rohkost zum Beispiel oder Müsli mit Obst. Und beim Mittagessen gibt es ja vielleicht das Problem, dass man gar keine Zeit hat, um ausgiebig zu kochen. Also sollte man schauen, ob man vielleicht was am Vorabend vorbereiten kann oder...
Oder was halt schnell geht, sind so Sachen wie Couscous, wo ich nur heißes Wasser drüber schütten muss und dann halt ein bisschen einfach nur Gemüse dazu schnibbel.
Ja, für das Essen im Homeoffice insgesamt ist halt wichtig, mit Plan einkaufen, damit ich dann auch das Passende zu Hause habe.
Was ich schon die ganze Zeit denke, okay, das ist ja alles schön, ne, mit dem Essen und so weiter und auch Snacks, aber im Endeffekt, man sitzt doch zu Hause eben dann auch zum größten Teil rum. Wir können gerade nicht alle so raus, wie wir das sonst vielleicht machen. Was ist denn mit der fehlenden Bewegung? Also kann man das vielleicht ausgleichen mit, weiß ich nicht, besonders gesundem Essen oder so?
Nee, also da hat Ernährungsberaterin Anja Roth überhaupt gar keine Hoffnung gemacht. Die sagt halt, wer nicht aufpasst, der kann halt trotz allem an Körperfett zulegen. Man sollte halt eben den Energiebedarf zu sich nehmen, den man auch verbraucht. Und das ist halt zu Hause weniger, ne? Wenn du noch nicht mal irgendwie ins Büro radeln oder fahren musst. Und Bewegung muss halt trotzdem sein. Und joggen gehen können wir ja auch noch.
Also Christina, wir merken uns, wir brauchen einen Plan, wir brauchen eine Struktur und wir überlegen uns am besten so für die ganze Woche wenigstens mal so ungefähr, was könnten wir kochen und essen und einkaufen natürlich auch, ne?
Ja? Genau.
Okay, ja. So machen wir es ab heute, Christina. Danke dir für die Infos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Corona relativiert ja vieles im Moment, ne? In vielen Ländern der Welt ist das öffentliche Leben sehr, sehr stark runtergefahren und die Politik ist eben damit beschäftigt, sich darum zu kümmern, wie man den Schaden für die Wirtschaft, die Gesundheitssysteme und eben natürlich auch für die Bevölkerung am besten sehr gering halten kann. Viele Dinge, die vorher ganz weit oben gestanden haben auf der Agenda, die sind jetzt erstmal nicht so wichtig. Auch der Kampf gegen den selbsternannten Islamischen Staat. Die Bundeswehr zieht Teile ihrer Truppen ab, genauso wie Frankreich, Spanien und die Niederlande. Und wir fragen uns im Update in Deutschlandfunk Nova, wird Corona dazu führen, dass der IS wieder stärker wird? Und das besprechen wir jetzt mit Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er ist Nahostexperte. Guido, warum ziehen denn die Länder sich jetzt gerade aus dem Irak zurück?
Nun, es gibt da eine kurzfristige und eine längerfristige Tendenz. Die kurzfristige Tendenz ist ganz einfach, dass die Truppenstellernationen ihre Soldaten vor der Seuche schützen wollen. Und besonders diejenigen, die ausbilden, die trainieren, die kommen ja tatsächlich in Kontakt mit vielen Soldaten. Im Irak ist Corona ein großes Problem. Und das ist der kurzfristige Grund. Der längerfristige Grund ist, dass die USA schon seit längerer Zeit Anstalten machen, sich aus dem Irak zurückzuziehen. Sie zeigen einen gewissen Unwillen gegenüber diesen Kriegen im Nahen Osten. Das gilt nicht nur für Trump, das galt vor ihm schon für Obama. Und deswegen gibt es in der US-Politik eine Tendenz dazu, eine ganz große langfristige Tendenz, Truppen zurückzuziehen. Und wir sehen das im Moment vor allem daran, dass die Amerikaner im Irak ihre Truppen konzentrieren. Sie ziehen sich aus kleineren Basen zurück, sie trainieren nicht mehr, sie bilden nicht mehr aus und sie gehen auf die großen Basen und warten dort auch die Krise ab.
Wie machen sich denn dann die Kämpfer des IS diese Situation im Irak zunutze? Wie profitieren die davon?
Nun, im Moment sind sie noch nicht aktiver geworden. Das ist tatsächlich interessant, weil doch im Irak immer noch so 2.000, vielleicht sogar 3.000 Mann im Untergrund vermutet werden. Die sind seit mittlerweile 2 Jahren im Untergrund aktiv. Die töten auch immer mal wieder offizielle Ortsvorsteher, die sind vor allem in den Nächten in den Gebieten, aus denen sie kommen, sehr stark. Aber es gibt keine Zunahme der Anschläge. Das verweist wahrscheinlich darauf, dass auch der IS im Moment sehr vorsichtig ist und dass er Angst vor dieser Seuche hat. Längerfristig wird allerdings dieser Abzug von Truppen, wenn er denn Bestand hat aus dem Irak, der wird dazu führen, dass der IS wieder mehr Operationsmöglichkeiten hat.
Die USA hast du gerade schon angesprochen. Also jetzt war es ja auch schon vor der Corona-Krise so, dass die Situation für diese Anti-IS-Koalition ja eben auch nicht immer einfach war. Wir wissen, die USA haben Soleimani getötet, also den iranischen General. Wie wird sich die Rolle dieses US-Einsatzes gegen den IS denn weiterentwickeln? Eben jetzt eben auch vor dieser speziellen Situation durch Corona?
Ja, das hängt so ein bisschen davon ab, wie sich das Verhältnis zu Iran entwickelt. Und da gibt es ja in den letzten Tagen tatsächlich Warnungen an die US-Administration, an die Regierung Trump, sich doch etwas zurückzuhalten und nicht jetzt einen größeren Konflikt zu provozieren. Insgesamt ist es im Irak deutlich zu beobachten, dass der Konflikt zwischen den Amerikanern und den Iranern und die jetzt noch zu beobachtende Schwächung des iranischen, aber auch des irakischen und des libanesischen und des syrischen Staates durch die Krise dazu führt, dass die Operationsbedingungen für den IS besser werden. Dazu kommt aus meiner Sicht, dass die Amerikaner sich auf Dauer im Irak nicht gegen die Iraner werden halten können. Entweder kommt es zu einem größeren Konflikt zwischen den Iranern und den USA oder die Amerikaner müssen sich zurückziehen. Beides sind für den IS gute Nachrichten, weil er so ein bisschen aus dem Zentrum des Interesses rückt. Und davon hat er in der Vergangenheit immer schon profitiert.
Wie schätzt du denn die Lage ein, Guido? Also wird der IS diese Situation jetzt dazu nutzen, um wieder zu mehr Anschlägen in westlichen Ländern aufzurufen?
Nun, er hat das schon gemacht. Er hat schon dazu aufgerufen. Mein Eindruck ist aber, dass er dazu nicht in der Lage ist. Und es gibt eine gute Nachricht in dieser Krise. Der IS kann zwar im Irak, in Syrien erstarken, auch in Afrika, in Afghanistan, im Kaukasus zeigt er sich in den letzten Monaten verstärkt. Und da wird er wahrscheinlich von dieser Krise profitieren. Aber was ihm schadet, das sind die Reisebeschränkungen. Die Attentate in Paris beispielsweise 2015, die hätte es wahrscheinlich nicht gegeben, wenn die Grenzen nicht so offen gewesen wären, wie sie waren. Heute sind sie vollkommen zu. Der IS kann keine Rekruten aus dem Irak nach Europa schicken. Und die europäischen Rekruten, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, die haben so ein bisschen das Interesse verloren. Und ich glaube, das ist die gute Nachricht. Anschläge in der westlichen Welt, die sind auch mit dieser Krise unwahrscheinlicher geworden.
Der IS und wie er die Situation, die Corona-Situation im Moment für sich ausnutzen kann oder könnte. Wir haben darüber gesprochen mit Guido Steinberg, Nahostexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was wir über das neue Coronavirus unter anderem ja wissen, stammt von einem Tier, wahrscheinlich der Fledermaus, und noch einem anderen Tier. Das war dann so eine Art Zwischenwirt für dieses Virus, das dann eben übertragen worden ist. Und es tauchen in diesem Zusammenhang ja immer wieder Fragen auf. Auch ihr fragt uns das bei Insta, Facebook oder auch per Mail. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt einen Hund habe oder eine Katze oder ein Meerschweinchen? Überträgt sich SARS-CoV-2, also das neue Coronavirus, auch auf Tiere? Oder umgekehrt, kann mein Tier sogar mich anstecken? Christina Sartori ist Wissenschaftsjournalistin und hat recherchiert zum Thema. Christina, eine aktuelle Studie aus China hat das ja untersucht. Was ist jetzt mit Hund und Katze?
Also mit Hund ist, da haben die Wissenschaftler festgestellt, die haben Hunde infiziert. Bei denen hat man dann zwar nach einigen Tagen auch etwas Virenmaterial gefunden, aber die waren nicht ansteckend. Das heißt, man hat neben die infizierten Hunde andere Hunde gesetzt in einem Käfig und die haben sich nicht angesteckt. Das heißt, die machen nicht krank.
Und Katzen, was ist mit denen?
Da zeigt diese neue Studie jetzt, also das Virus konnte sich wohl in Katzen vermehren, die man infiziert hatte mit dem Virus. Und wenn man dann daneben gesunde, nicht infizierte Katzen gesetzt hatte, dann fand man bei denen auch nach einigen Tagen ebenfalls Viren in den oberen Atemwegen. Aber das Friedrich-Löffler-Institut, das ist das Institut, das in Deutschland für die Tiergesundheit zuständig ist und das forscht auch auf diesem Gebiet, das sagt, daraus kann man jetzt noch nicht schließen, dass Katzen auch Menschen anstecken können.
Warum nicht? Warum kann man das nicht?
Naja, das waren jetzt ganz besondere experimentelle Bedingungen, unter denen da die Tiere infiziert wurden, das zum einen. Und dann zum anderen bei der SARS-Epidemie, das war ja 2002, 2003, da hatte man auch schon gesehen, dass Katzen sich mit diesem damaligen SARS-Virus infiziert hatten. Aber die haben dann bei der Verbreitung von diesem Virus keine Rolle gespielt. Und deswegen sagt man jetzt beim Friedrich-Löffler-Institut, also nach dem, was man jetzt bisher weiß, spielen Haustiere keine Rolle bei der menschlichen Verbreitung von dem neuen Coronavirus. Und übrigens, auch bei Schweinen und Hühnern muss man das nicht befürchten, weil das haben beide festgestellt, das Friedrich-Löffler-Institut und diese chinesischen Forscher, diese aktuellen Studie. Was dagegen gut klappt, das ist, dass das Virus sich beim Frettchen ziemlich gut vermehrt, ebenfalls in den oberen Atemwegen.
Aha, warum guckt man denn, ob sich das Virus beim Frettchen vermehrt? Das spielt doch jetzt als Haustier eher eine kleinere Rolle.
Ja, das denke ich auch, ja. Aber das Frettchen ist wichtig für die Forschung, also Forschung zu Impfstoffen zum Beispiel. Weil der Clou ist, dass beim Frettchen die Zellen der oberen Atemwege, die sind wohl sehr ähnlich wie die der oberen Atemwege des Menschen. Und deswegen spielt das Frettchen schon länger eine wichtige Rolle in der Forschung, zum Beispiel auch bei Grippeviren. Und dieses neue Coronavirus, das greift ja auch die Zellen der Atemwege an. Deswegen ist das Frettchen da wahrscheinlich ein gutes Modelltier. Also wichtig ist ja, dass man, bevor man einen Impfstoff erprobt, erstmal guckt, wie sicher ist der und auch wirkt der überhaupt. Das muss man ja auch erstmal checken. Also schützt der wirklich davor, dass das Virus die Atemwege angreift. Das kostet zwar Zeit und man muss sagen, eine Firma in den USA, die hat wohl auch schon auf solche Tierversuche verzichtet und hat gleich schon mal den ersten Menschen so einen potenziellen Impfstoff verspritzt. Aber das wurde auch sehr hart kritisiert. Viele Wissenschaftler haben gesagt, das geht nicht. Dann ist das Risiko für diese freiwilligen Testteilnehmer viel zu hoch. Also man kann eigentlich auf Tierversuche nicht verzichten.
Sonst hört man ja doch eher immer von Mäusen, die in der Forschung verwendet werden. Wie ist es da? Hat man da auch Untersuchungen gemacht?
Ja, stimmt. Mäuse spielen eine wichtige Rolle da. Allerdings in diesem speziellen Fall, da ist das ganz schön schwierig, weil dieses neue Coronavirus, das funktioniert nicht in jeder Maus. Also nicht jede Mauslinie zeigt Symptome, wenn man sie mit diesem Virus infiziert. Es gibt eine Linie von veränderten Mäusen, gentechnisch veränderten Mäusen. Die hat man auch damals in der SARS-Forschung verwendet. Da scheint das zu funktionieren. Das Problem ist, davon gibt es derzeit sehr wenige von diesen Mäusen. Man hat von denen Material eingefroren, also Spermien und auch Embryonen. Aber nicht jedes Labor hat die, um ehrlich zu sein, nur ein paar Labore haben die. Und daraus muss man jetzt erstmal größere Mengen züchten im Grunde genommen. Das dauert eine gewisse Zeit. Und die Nachfrage ist so groß, dass viele Labore derzeit eben keine solchen Mäuse haben. Die haben da angefragt und kriegen die nicht. Also es gibt schon erste Ergebnisse, aber viele Labore warten jetzt händeringend auf diese Mäuse.
Auf die richtigen Mäuse, okay.
Auf die richtigen Mäuse.
Wie wichtig sind denn Affen eigentlich für die Impfstoffforschung? Also die stehen uns Menschen ja sehr nah, so verwandtschaftlich. Wird deswegen jeder Impfstoff vorher auch nochmal an Affen erprobt?
Nein, auf keinen Fall. Also Affen nimmt man wirklich nur ganz, ganz selten. Zum Beispiel in der HIV-Forschung, da greift man manchmal auf Affen zurück. Jetzt bei dem neuen Coronavirus, da gab es einen Versuch mit 4 Rhesusaffen, weil man sehen wollte, bilden die Antikörper, gibt es überhaupt so eine Art Immunität? Ansonsten aber spielen die dann nicht so eine wichtige Rolle. Also es ist nicht so, dass man jederzeit auf Affen zurückgreift. Hier scheint es wirklich zu sein bei diesem neuen Coronavirus, dass Mäuse, diese bestimmte Linie, und auch Frettchen eine Rolle spielen könnten. Und da muss man jetzt sehen, wie man da von Phase zu Phase näher an einen Impfstoff rankommt. Da kann man nur die Daumen drücken.
Christina Sartori mit Infos dazu, ob sich das Coronavirus eventuell von Haustieren, also Katzen oder Hunden, auf Menschen überträgt oder umgekehrt, bekommt ihr auch später nochmal bei uns zum Nachhören im Podcast vom Deutschlandfunk Nova Update.
Deutschlandfunk Nova Update.
Ja, das ist viel, manchmal auch zu viel, was wir jeden Tag über und vom neuen Coronavirus mitbekommen. Da gibt es die Zahlen, die offiziellen, bei uns vom Robert-Koch-Institut. Und man muss sich das eben immer wieder bewusst machen. Hinter jeder Zahl steckt ja ein Mensch, also einer, der sich vielleicht neu infiziert hat, einer, der Covid-19 überstanden hat und eben auch einer oder eine, die es nicht geschafft hat und dann eben an Corona gestorben ist. Dazu vielleicht noch die Bilder aus Italien oder New York, die uns eben zeigen, dass die Krankenhäuser, die ÄrztInnen, die PflegerInnen nicht mehr wissen, was sie eigentlich noch tun sollen, total überlastet sind. Das kann Angst machen. Der Tod ist auf einmal viel präsenter, als er das vielleicht sonst ist. Und vielleicht wird die Angst vom Tod sogar noch mal realer. Unsere Nova-Reporterin Josephine Schulz hat sich damit beschäftigt, wie man mit der Angst vor dem Tod umgehen kann. Da sind in einem Heim für Demenzkranke schon 17 Menschen gestorben an den Folgen der Corona-Infektion.
In one day. That's the largest.
Versuchen viele Spitäler provisorische Lösungen zu finden, um die Leichen abtransportieren zu können und teilweise.
Im Moment wird das eben sehr real. Ne? Da sind überfüllte Krankenhäuser, da sind nicht genug Beatmungsgeräte und da wird die Angst eben sehr groß. Sterbe ich früher, als ich eigentlich sollte? Und wie sterbe ich eigentlich?
Wie sterbe ich eigentlich? Oder könnte mein Freund sterben, meine Eltern oder Großeltern vielleicht? Das sind so Fragen, über die ich in der Regel lieber gar nicht nachdenke. Generell über das Thema Tod. Aber jetzt mit Corona ist der Tod auf einmal sehr viel präsenter und damit irgendwie auch die Angst davor.
Hallo Josephine, hier ist Caro.
Hi. Genau, vielleicht kannst du einfach nochmal 2, 3 Sätze sagen, was, also du beschäftigst dich ja viel mit dem Thema Tod, Sterben, Angst vor dem Tod.
Ja, genau. Also mein Bezug zu dem Tod ist eigentlich, ja, wie bei vielen Leuten, ausgelöst durch eine persönliche Erfahrung.
Nachdem sich Caros früherer Freund das Leben genommen hat, hat sie angefangen, ganz viel über den Tod zu lesen. Dann hat sie eine Ausbildung zur Sterbebegleiterin gemacht und arbeitet nebenbei bei einem Bestatter. Und zusammen mit Susanne macht sie den Podcast Endlich, in dem sich auch alles immer irgendwie um den Tod dreht.
Also viele Leute sagen, jede Woche beschäftigt ihr euch da mit so schlimmen Themen. Holt man da nicht die Traurigkeit und den Schmerz irgendwie so in sein Leben? Und für mich ist das eigentlich genau andersrum. Da tritt so ein Effekt ein, dass es eben plötzlich nicht mehr so diffus in mir drin rumwabert, sondern es ist draußen und ich kann irgendwie einen Schritt zurücktreten und das angucken und dann ist es schon weniger bedrohlich.
Aber was genau wabert da eigentlich so diffus? Die Angst vor dem Tod. Heißt das, wir haben Angst, nicht mehr da zu sein? Oder vielleicht unser Leben nicht genug genutzt zu haben? Oder ganz alleine zurückzubleiben, wenn Menschen um uns herum sterben?
Ich glaube aber, was vielen Menschen viel stärker zusetzt, ist die Angst vor Schmerzen und vor Qualen zurzeit. Also die Atemnot, dieses Gefühl zu ertrinken durch die Erkrankung. Und ich denke, dass das auch einen Unterschied macht zu beispielsweise der Influenza, bei der nicht so detailliert über die Art zu sterben berichtet wird.
Jan Kalbitzer ist Psychotherapeut und hat ständig mit allen möglichen Ängsten zu tun. Teilweise sind die auch ganz berechtigt. Die Angst vor dem Tod zum Beispiel, umso mehr, wenn er qualvoll kommt, ist ja eigentlich eine ganz normale, eine ganz rationale Angst. Problematisch wird es aber dann, wenn die Angst anfängt, einen zu lähmen.
Und das Fatale an der Angst ist, wenn man vor ihr zurückweicht, fühlt es sich erstmal gut an. Und deswegen muss man gucken, bin ich noch handlungsfähig oder ist die Angst schon so stark, dass ich meine Handlungsfähigkeit nicht mehr habe, dass sie mir genommen wurde durch die Angst, weil ich in meiner Komfortzone mich so sehr eingeengt habe.
So richtig schlimme Angst zeigt sich dann oft in Gedankenschleifen, aus denen man einfach nicht mehr rauskommt. Und manchmal ist das sogar körperlich.
Und wenn man zwischen den Schulterblättern und dem Rücken verspannt ist, dann kann das manchmal so ausstrahlen in den Brustkorb rein und dann kann es Herzängste geben.
Spätestens in so einer Situation sollte man sich dann auf jeden Fall professionelle Hilfe suchen. Gegen das Gedankenkreisen oder die Angstschleifen im Kopf, aus denen man nicht mehr herauskommt, gibt es aber auch ein paar Methoden für den Alltag, nämlich Dinge zu tun, die einen zurück in die Gegenwart holen.
Das können ganz absurde Tätigkeiten zum Teil sein. Es können auch sehr alltägliche Tätigkeiten sein, wie mit dem Hund rausgehen. Oder es kann sein, dass man bestimmte Meditationstechniken anwendet. Was ich auch ganz gut finde, wo ich auch gute Erfahrungen mit geflüchteten Menschen mitgemacht habe, die von Traumata überwältigt wurden, sind Spiele auf dem Smartgerät. Dass man einfach ein ganz einfaches Spiel hat, so wie früher Tetris, und sich einfach mal ablenkt mit einem einfachen Spiel.
Ablenken in solchen akuten Situationen ist also eine gute Lösung. Heißt aber nicht, dass man die Angst verdrängen soll, sondern im Gegenteil so viel wie möglich drüber reden.
Ganz viele Leute sagen uns, ich habe immer gedacht, ich bin irgendwie die Einzige, die diesen komischen Gedanken hat oder die diese komischen Ängste hat. Und irgendwie habt ihr das auch. Und es ist so tröstlich, dass das andere Leute auch haben.
Und ich glaube, gerade die Angst vor Tod, vor Veränderung oder auch vor Krankheit bergen ein Potenzial.
Zum Beispiel darüber nachzudenken, wie will ich eigentlich leben?
Und da ist es vielleicht in der aktuellen Situation, wo ja auch so ganz viele Dinge wegfallen, die normalerweise unseren Alltag sehr stressig und sehr hektisch machen, ist es vielleicht auch eine Chance, nochmal drüber nachzudenken, was ist das eigentlich in meinem Leben, was ich gerne noch tun würde? Ja, kann man die vielleicht noch einbauen in sein Leben?
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.